Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Herzlich willkommen zu Hört Hört, dem Podcast, der euch Podcasts empfiehlt. Dieses Sing, Sang, Intro, Begrüßungs, Klimbim habe ich gesprochen. Konstanze Marie Teschner. Denn ich bin wieder da. Ich war im Urlaub und Dinge sind passiert.
Erzähl mir davon.
Ich weiß es noch nicht, weil die Folge, in der Dinge passiert sind, die erscheint erst morgen. Wir nehmen ja gerade am 11.8. auf und am 12. erscheint erst die neue Folge, in die ich selbst noch nicht reingehört habe. Also es ist hier Überraschung all over the place. Lisa Viktoria Hertwig, herzlichen Glückwunsch
zu Ihrem weiteren Besuch bei Hört Hört.
Dass Sie heute in dieser Hört Hört Folge dabei sind.
Hallo und vielen herzlichen Dank. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich immer noch vorbeikommen darf.
Es wird sich herausstellen, ob das so bleibt nach dieser Folge.
Das stimmt. Ich bin nämlich
aber es
jetzt.
Es ist auch jedes Mal eine Herausforderung für alle Gäste, weil ich kann ja auch jederzeit sagen, Leute, immer ganz kurz.
Das ist richtig und vor allem ist heute Feuerprobe für mich, weil beim letzten Mal hast du mich ja noch so ein bisschen angeleitet, als wir über den Zeit-Online-Podcast Augen zugesprochen haben. Da hatte ich ja quasi noch Stützräder an.
Ja, das ist richtig.
Und jetzt werden wir herausfinden, ob ich das auch alleine schaffe.
Ob du fahren kannst.
Ob ich schon alleine fahren kann.
Ich stoße dich, kleines Küken, aus dem Nest. Aus dem Hört-Hört-Nest.
Mit dem Fahrrad aber nach wie vor.
Kannst. Mhm. Immer noch mit dem Fahrrad, immer noch auf dem Fahrrad. Das ist klar. Okay. Ganz weirder Comic,
ohne Scheiß, ich habe gerade in meinem Kopf, versuche ich mir vorzustellen, wie ein Küken auf einem Fahrrad aussehen würde und ja. Ich kriege es ehrlich gesagt nicht so richtig zusammen, also falls unsere ZuhörerInnen da Ideen haben, können sie uns ja gerne mal einen Sketch schicken, um unser Postfach nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen.
Ja, lass uns nicht davon anfangen, du weißt, da wäre ich wieder wütend.
Ja, das ist ein sensibles Thema.
Niemand schreibt, ey.
Das ist sehr traurig, aber... Okay.
Diese Tränen können nur mit einer schönen Podcast-Empfehlung von dir getrocknet werden.
Pass mal auf.
Du hast hier was mitgebracht, oder was?
Ich habe was mitgebracht und ich möchte starten mit einer sehr persönlichen Frage. Hast du Disneys Ariel gesehen?
Ja.
Wann das letzte Mal?
Puh, wie alt bin ich denn?
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verraten sollte. Das überlasse ich ganz dir. Also es ist schon eine Weile her, nehme ich an.
Ja, vor 10 Jahren vielleicht. Okay. Oh nee, noch länger. Oh. Also es ist ein Augenblick her.
Okay. Mhm. Und kannst du dich daran erinnern, wie du den Film fandest?
Sebastian. So hieß jemand da drin, oder?
Genau, die kleine rote Krabbe.
Ja, ich... spreche gerade so Erinnerungsfetzen aus, die hochkommen. Gibt es jemanden, der Frank hieß?
Nee, Fabius.
Ah, nee. Naja, fast. Aber warte mal ganz kurz, da habe ich jetzt eine andere Frage, eine Gegenfrage. Wie heißt denn der Kerzenständer von
Schön und das Biest? Lumière.
Nicht Frank?
Nicht in der Version, die ich gesehen habe.
Na ja, gut. Hast du wahrscheinlich eine falsche Version gesehen, finde ich jetzt auch.
Ich gehe davon
schade,
aus.
Aber gut, also Meerjungfrau unter Wasser. Dann gibt es da diese fette Hexe.
Genau, die Meereshexe.
Oh, sorry,
Ursula.
Ich wollte jetzt hier nicht bodyshamen. Diese grüne Hexe.
Ja, ich glaube, die ist so grün, grau, schwarz, also sehr düster.
Ja.
Genau, so das ist die Meereshexe,
oh,
Ursula.
Da fällt mir was ein, ich hatte so eine kurze Hose, so eine Radlerhose. In einem wirklich giftgrünen und unten da drauf war eine Ariel drauf. Ey, heute
großartig.
Wäre ich damit also würde ich auf allen Laufstegen, weiß ich nicht, warum ich auf irgendwelchen Laufstegen jetzt sein sollte.
Wärst du, ja.
Aber wenn ich da wäre, die Leute, die würden applaudieren. Machen die das immer? Ja, du weißt schon, was, wo ich hin will. Also ich wäre modisch ein Hingucker. Damals habe ich das so gehasst.
Wirklich?
Ich habe diese Hose wirklich verabscheut und ich habe die sogar zweimal gehabt. Mann. Ich weiß auch nicht, warum man dem Kind die gleiche Hose zweimal kauft.
Wenn man etwas so sehr liebt, dass wenn das in der Wäsche ist, man das nicht erträgt, damit man dann direkt die zweite Version davon tragen kann.
Ja.
Deshalb.
Ja, aber das macht man halt mit schöner Kleidung. Und nicht, also damals fand ich das wirklich richtig abscheulich. Ich wusste auch nicht, wie ich das kombiniere. Na gut, wir wollen jetzt hier nicht in Traumata rein,
so,
aus denen wir da nicht mehr rauskommen, ey.
Genau, aber dann greife ich genau das mal wieder auf, weil ich hatte auch...
Meine Hose?
Fast, weil ich hatte auch ganz viel Ariel-Merch, weil Ariel war tatsächlich mein Lieblingsfilm als Kind. Okay. Und zwar so sehr, du weißt, dass ich Disney-Filme immer noch liebe. Ich schaue die jetzt mit einem anderen Verständnis und mit anderem Hintergrundwissen, aber als Kind habe ich das abgöttisch geliebt. Und Ariel war so sehr mein Lieblingsfilm, dass ich gefühlt jeden Merch hatte. Ich hatte sogar so ein Nachthemdkleid für mich und für meine Babyborn. Wir hatten beide ein Ariel-Nachthemd.
Oh, ich hatte auch eine Babyborn. Und meine Babyborn, man konnte die ja auch füttern, also so trinken geben und auch so einen Brei.
Ja.
Und die sollte ja dann ihr Geschäft so verrichten.
Absolut.
Und meine hat aber nie Nummer zwei gemacht. Und ich habe immer gedacht, ey, dieser Brei, der ist in dieser Puppe drin.
Oh nee.
Was passiert denn da mit der? Und warum hat die Verstopfungen?
Oh Gott, die darf man niemals sezieren.
Oh nee, da wird mir direkt schlecht, wenn ich daran denke. Oh, die ist wahrscheinlich so verschimmelt von innen.
Mm. Ich glaube, ich habe meiner nie Brei gegeben. Ich glaube, meine hat immer nur die Flasche bekommen mit dem Wasser drin.
Okay.
Weil gepullert hat sie.
Und Babyborn finde ich fand ich dahingehend immer einen witzigen Namen, weil wir eine Nachbarin hatten und die Familie hieß Born mit Nachnamen. Und ich kannte immer die Oma davon. War immer halt Frau Born. Und ich habe immer dann dieses gedacht, warum heißt denn bitte meine Puppe wie diese Familie da drüben?
Und wie alt warst du, als du das für dich aufklären konntest?
Das weiß ich nicht. Ich habe da auch nie so aktiv nochmal das
kommt
bearbeitet.
Jetzt erst alles auf.
Es kommt jetzt nochmal hoch, dieses Trauma mit Baby Born, mit der Oma Born und mit merkwürdigen Leggings. Ich glaube, ich muss mich kurz hinlegen.
Ich glaube auch. Eine letzte Anekdote nur von meiner Seite.
Mhm.
Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie meine Herkunft und mein Hass auf Karneval nicht gut zusammenpasst, weil ich ja aus der Nähe von Köln komme.
Mhm.
Als Kind fand ich Karneval noch gut, weil da ging es halt um Süßigkeiten. Ist ja klar, dass ich das toll fand.
Ja.
Und im Kindergarten war ich auch mal als Ariel verkleidet und hatte so eine ganz hässliche rote Perücke auf und halt so ein Kostüm mit so einem Meerjungfrauenschwanz, wo aber dann...
Der hat dann ist aber einfach nach hinten so wegge...
Nee, ich bin trotzdem gelaufen wie so ein Pinguin, weil sozusagen diese zwei letzten Flossen, die so auseinandergehen, da waren meine Füße drin. Und das war aber bis zu den Knien trotzdem zusammen. Und dann konnte ich trotzdem...
Okay, gibt's da von Fotos?
Ich glaube ja, ich suche das für dich raus.
Okay, wir drücken mal kurz alle auf Stopp jetzt.
Genau, weil ich glaube, wir hatten sogar in dem Jahr so Unterwasserwelt als Thema für Karneval im Kindergarten, weil auf dem Foto bin ich mit meinen Kindergarten-FreundInnen und die sehen auch aus wie Unterwasserbewohner.
Okay.
So, sehr, sehr viel Vorlaufzeit. Dieses ganze Ariel-Ding packe ich aus, weil der tolle Podcast Revisionist History hat sozusagen eine Miniserie rausgebracht zum Thema The Little Mermaid. Und Revisionist History kommt jeden Donnerstag, hat so, ich glaube, 20 bis 45 Minuten Folgen, immer je nach Thema und je nachdem, wie ausführlich die das machen. Und wird moderiert von Malcolm Gladwell. Und ich mag diesen Podcast so gerne, weil ich die Prämisse irgendwie total spannend finde. Und zwar schauen die sich Aspekte unserer Gesellschaft an, die in der Vergangenheit liegen, aber die nach deren Auffassung nicht genug Aufmerksamkeit bekommen haben oder wo man vielleicht nochmal hinschauen sollte, weil man irgendwas nicht so richtig verstanden hat.
Okay.
Und das fand ich irgendwie immer ganz, ganz charmant zu sagen, man guckt vielleicht nochmal genauer hin und beim zweiten oder dritten Mal sieht man Dinge nochmal ein bisschen anders.
Ja.
So viel zum Format an sich. Warum ich Ariel so toll finde, beziehungsweise warum ich diesen...
Warum machen die jetzt aber einen Ausflug, also wie passen diese Miniserien da rein? Wird das irgendwie begründet? Warum? Also
ich glaube, weil da einfach sehr, sehr viel zu sagen war und Malcolm Gladwell, der Moderator, fängt auch damit an. Der hat verschiedene ExpertInnen und GästInnen eingeladen, die über das Thema sprechen. Unter anderem eine Mutter, die Juristin ist, und die hat ein Paper geschrieben, in dem sie erklärt, warum sozusagen dieses Thema Recht und Vertrag in Ariel nicht korrekt ist und warum das wichtig ist, dass man nochmal darüber spricht. Weil Ariel unterschreibt ja sozusagen diesen Vertrag mit der Meereshexe Ursula, dass, wenn sie sich in einen Menschen verwandeln lässt und Prinz Erik nicht dazu bringen kann, sich in sie zu verlieben, dann verwandelt sie sich ja zurück in eine, nicht in eine Meerjungfrau, sondern in so eine, ja, verkümmerte Kreatur eigentlich und wohnt dann in diesem Garten von Ursula und ist quasi ihr Eigentum.
Wirklich? Oh krass, ich konnte mich an die Story überhaupt nicht mehr erinnern und das hört sich für mich gerade an, als ob ich das noch nie gehört oder gesehen habe.
Okay, dann kurze Zusammenfassung. Ariel ist die Tochter von König Triton, dem Meereskönig.
Ah ja, stimmt.
Und
stimmt. Den habe ich gerade wieder vor Augen.
Ich glaube, 6 Schwestern oder so. Und sie ist eigentlich...
Neue Information für mich.
Sie ist eigentlich so eine total mutige und neugierige und abenteuerlustige junge Frau, Teenie. Ich weiß nicht, wie alt sie sein soll. Und jedenfalls sammelt sie total gerne so Menschensachen. Also wenn jetzt irgendwie ein Schiff untergeht oder so, dann liegt ja der ganze Kram davon auch unterm Wasser. Und dann sammelt sie so Sachen wie eine Pfeife oder eine Gabel oder Teller und Schüsseln oder sowas. Und deshalb wünscht sie sich nichts lieber, als ein Mensch zu sein. Und singt natürlich auch die ganzen Lieder darüber. Das kennen wir ja von Disney.
Und Mensch, Mensch, Mensch.
Immer nur Menschen.
Und die hat auch so ein Medley mit der Hermann Grönemeyer gemacht.
Hat sie, ja, das ist eins deiner Lieblingslieder, wie wir alle wissen. Und jedenfalls sieht sie irgendwann Feuerwerk, schwimmt nach oben und sieht dann auf einem Schiff Prinz Erik. Und verliebt sich natürlich in den und will unbedingt den wiedersehen. Und dann geht dieses Schiff unter und sie rettet Prinz Erik, bringt ihn an Land und wartet, bis er aufwacht und singt. Und Prinz Erik hört die Stimme.
Und singt, klar. Das machen ja so...
Fische machen das.
Ja. Sie hängen ständig rum.
Erstmal singen.
Erwachsene Menschen, das andere. Singt doch jetzt endlich mal.
Richtig, genau. Darauf warten alle. Dann singt sie. Und als er aber wieder zu sich kommt, verschwindet sie, weil sie irgendwie Angst hat, dass er sieht, dass sie eine Meerjungfrau ist, wie auch immer. Und er hat halt diese Stimme die ganze Zeit im Kopf. Und Ariel währenddessen...
Ist ihre Stimme, oder
genau,
was?
Genau, weil er sozusagen, er erinnert sich an nichts, dass er halt schiffbrüchiger war und hört nur diese Stimme die ganze Zeit in seinem Kopf und will die Frau unbedingt wiederfinden, die ihn da gerettet hat. Und Ariel sucht währenddessen nach Möglichkeiten, wie sie quasi ein Mensch werden kann, damit sie bei Prinz Erik sein kann. Und lässt sich dann, lässt sich dann auf die Meereshexe Ursula ein. Die sagt, ich verwandle dich für 3 Tage in einen Menschen, du kriegst Beine. Der Preis dafür ist, dass du mir deine Stimme gibst. Das heißt, sie kann dann nicht sprechen und muss den Prinzen dazu bringen, sich in sie zu verlieben, wenn sie das...
Ein beschissener Deal,
pass auf, es wird immer schlimmer. Und wenn sie das aber in den 3 Tagen nicht schafft, das ist ja immer hier, ne, der Kuss der wahren Liebe, wenn er sich nicht in sie verliebt nach 3 Tagen, dann verwandelt sie sich eben nicht zurück in eine Meerjungfrau, was ja irgendwie noch okay wäre, weil dann wäre es so, naja, gut, Chance gepackt, hat aber nicht geklappt, sondern sie wird dann so eine ganz verkümmerte Kreatur, so ein Krötzel, was bei Ursula im Garten dann lebt. Das ist ganz, ganz grauenvoll.
Ein Krötzelgarten.
Genau. Nice. So viel dazu, wie es ausgeht, wissen wir, glaube ich, alle, weil es gibt natürlich ein Happy End und das alles ist aber ein bisschen problematisch. Und warum das so problematisch ist, sehr, sehr weiter Bogen, darum geht es in der Folge von Revisionist History, beziehungsweise in den 3 Folgen.
Ah,
so.
Okay.
Genau. Und ich habe insgesamt 3 Ausschnitte mitgebracht. In den ersten hören wir jetzt mal rein. Und zwar erzählt der Moderator Malcolm Gladwell da, dass er sich Ariel als Erwachsener zum ersten Mal angesehen hat. Und bemerkt sozusagen...
Also er hatte das vorher noch gar nicht gesehen?
Nee, er kennt diesen Film nicht als Kind oder so, also hat auch keine Kindheitserinnerung wie ich zum Beispiel daran, sondern er sieht ihn das erste Mal als erwachsener Mann. Und dachte halt erst so, oh Leute, müssen wir jetzt wirklich sowas nochmal aufrollen? Das interessiert doch niemanden. Und bemerkt aber dann, warum das so ist. Und die erste Gästin im Podcast, die ich vorhin schon mal angesprochen hatte, die dieses Paper geschrieben hat, die hat gesagt, sie liebt den Film trotzdem. Also sie kann sich gar nicht so richtig erklären, warum, aber sie liebt den. Und deshalb ist sozusagen diese Kritik etwas, was ihr am Herzen liegt, weil sie den Film ja trotzdem gut findet. Und sie würde sich eigentlich wünschen, dass Disney sowas aufnimmt und dann sich verbessert sozusagen, weil sie die Filme trotzdem gut findet. Aber wir hören erstmal in den ersten Ausschnitt rein.
Yes, you heard that correctly. I had never seen The Little Mermaid. I was the only person in the English-speaking world who could not sing the lyrics to Under the Sea. In fact, I don't think I'd seen a Disney animated movie at all. And then, one day, deep into my adult years, I discovered Walt Disney's The Little Mermaid. That's a hugely, we're going to come back to this, but that is a hugely problematic movie. Ultimately, this episode is about whether it can be fixed.
Es gibt ungefähr 1000 Dinge, über die man sprechen könnte, wenn man Disney-Filme analysieren würde. Und du wirst dich daran erinnern, dass ich das in meiner Bachelorarbeit getan habe.
Ja.
Genau zu dem Thema, nämlich zur Emanzipation der Disney-Prinzessin. Und Spoiler Alert, Ariel kommt nicht ganz so gut weg.
Ariel, ey.
Ja, ist ein Problemkind. Und es gibt...
Ein Problemfisch.
Sie ist ein Problemfischkind. Und es gibt so viele verschiedene Aspekte, die man einzeln betrachten könnte, die miteinander zusammenhängen, die alle problematisch sind. Zum Beispiel das Queercoding in Form von der Meereshexe Ursula. Da haben übrigens Feuer und Brot auch eine tolle Podcast-Folge zugemacht zum Thema Queercoding. Ah. Man könnte darüber sprechen, wie problematisch die Rolle der Frau oder beziehungsweise der Prinzessin in den Disney-Filmen ist, weil die ja meistens vom Vater zum Ehemann gereicht werden. Das heißt, sie sind nie eigenständig, sie werden immer nur von einem Mann zum nächsten gereicht. Man könnte.
Die arbeiten noch nie. Was ist denn mal Ariels Job? Was
Tochter.
Ist mit ihr Job? Womit,
Tochter und danach
womit verdient
Ehefrau.
Die ihre Algen.
Die verdient keine Algen, die hat die einfach. Das ist nämlich Klassismus at its best, Freunde. So viel dazu. Man könnte darüber sprechen, wie absurd es ist, dass ja vor allem kleinen Mädchen, weil natürlich stehen kleine Mädchen vorrangig auf die ganzen Disney-Prinzessinnen-Dinge, das ist ja absolut auch marketingtechnisch so ausgelegt, wie absurd es ist, dass denen verkauft wird, dass wenn man seine eigene Identität nur ein klitzekleines bisschen oder vielleicht auch ganz schön doll unterdrückt, dass man dann dafür geliebt und gewertschätzt wird. All solche Sachen, man könnte über all das sprechen. Und all das wird auch angesprochen, deshalb gibt es auch 3 Folgen dazu, weil die einfach ein bisschen weiter ausholen, um das alles nochmal zu beleuchten. Und was ich total spannend fand, ist, dass Malcolm Gladwell aber versucht, das Ganze so ein bisschen in die Jetztzeit zu bringen und zu hinterfragen, aber warum sollten wir uns das Ganze denn nochmal angucken? Und zum Beispiel gibt es da einen Ausschnitt vom Oprah-Interview mit Meghan Markle.
Aha,
Kannst du dir denken, warum?
Ich habe dieses Interview nie gesehen.
Okay, im Endeffekt...
Also nein, die Antwort auf die Frage ist nein.
Im Endeffekt zieht Meghan Markle selbst die Parallele zwischen sich und Ariel, weil Prinzessin verliebt sich in Prinz, muss ihre Stimme aufgeben, um den Prinzen zu erreichen und findet irgendwann ihre Stimme wieder. Was hat Meghan Markle gemacht? Sich in den Prinzen verliebt? Ihre Stimme aufgegeben, weil sie sich diesem Königshaus irgendwie beugen musste und ja dann ja im Prinzip so ein bisschen sich von sich selbst entfernt hat. Und dann haben sie sich vom Königshaus, ich weiß nicht, in Anführungszeichen getrennt, ne, haben sich so ein bisschen von denen entfernt und ist jetzt endlich wieder in der Position, dass sie sagt, hier fühlt sie sich wohl und hier kann sie sich vorstellen, einfach ihr Leben als ja im Prinzip moderne Prinzessin wieder aufzunehmen. Und das hören wir auch mal kurz.
Do we really need to overthink animated movies of fairy tales? But then I realized, actually, we do. There are lots of things we overthink in our society. I overthink everything, all the time. And most of the things I overthink are not nearly as important as the narratives we tell children.
And finally, we get to sit down and have this conversation.
Did you watch Oprah's famous interview with Meghan Markle? A young woman marries a prince and finds herself thwarted by the royal family, suppressed, silenced. And what did Meghan Markle reference as a parallel for her predicament? Not A Theory of Justice by John Rawls. No, The Little Mermaid.
Who as an adult really watches The Little Mermaid? But it came on, I was like, well, I'm just here all the time, so may as well watch this. And I went, oh my God. She falls in love with the prince, and because of that, she has to lose her voice. But by the end, she gets her voice back.
Gets her voice back. And this is what happened here. You feel like you got your voice back.
When Oprah said that, did we all roll our eyes? No. We said, oh my God, she's so right.
Das fand ich irgendwie so absurd, dass das so ein Real-Life, so eine Real-Life-Situation ist, dass Meghan Markle sich gefühlt als Ariel sieht in ihrer Position als neue Prinzessin sozusagen. Ja, und irgendwie, genau, ist das für mich auch wieder so ein Argument dafür, dass man natürlich auch aus Kinderfilmen solche Lehren zieht. Und vor allem, wenn man sich überlegt, dass so Märchenerzählungen, also in ihrer ursprünglichsten Form, als sie zuerst ausgedacht und aufgeschrieben wurden, haben dazu gedient, Leuten Dinge beizubringen. Also so ein bisschen Erziehung, Erziehungsmethode.
Ja, sowas Moralhaftes, es spielt da ja immer mit rein.
Genau, dass man irgendwie versucht hat, über Märchenerzählungen Moralvorstellungen zu vermitteln. Und früher waren die viel, viel brutaler. Also da ging es auch echt um Tötungen und um den Tod generell. Und wenn man irgendwie was nicht erreicht hat, dann war das nicht so, ah, blöd gelaufen.
Die Brüder Grimm, da wurde ständig irgendwer gegessen.
Richtig.
Aufgeschlitzt, im Wald ausgesetzt.
Ja, das ist richtig grauenvoll.
Eltern von Hänsel und Gretel, was, sag mal,
was ist los mit euch?
Was habt denn ihr nicht verstanden?
Genau, also wirklich furchtbar und absolut angsteinflößend. Und dann könnte man denken, naja gut, Disney hat das alles ein bisschen kinderfreundlicher gemacht, alles ist auf Hochglanz poliert worden, alles ist ein bisschen bunter gemalt worden. Ein paar lustige Lieder dazu, klingt doch eigentlich ziemlich super. Aber dass das natürlich ganz andere Probleme mit sich bringt, ja, wird eben in den Folgen von Revisionist History so ein bisschen aufgedeckt. Und ich hätte zum...
Wobei man ja auch, entschuldige, den Satz gefallen. Wobei man ja auch sagen muss, dass wir in den letzten 20, 30 Jahren ja auch dahingehend viel... uns viel mehr geöffnet haben, viel mehr ein Bewusstsein dafür haben und entwickelt haben. Also so reden wir ja auch über Sitcoms, die wir vor 10 Jahren noch geredet haben und diese gesehen haben. Und diese Disney-Filme, die sind ja 20, 30 Jahre alt.
Ja, absolut.
Alt. Also da jetzt drauf zu gucken, gibt natürlich ganz andere Ergebnisse als damals. War das halt irgendwie Entertainment. Und also unsere Eltern generell haben sich unsere Eltern, glaube ich, jetzt nicht so mega viele Gedanken über den Unterhalt, über den Lehrwert oder Mehrwert.
Nee, das denke ich auch.
Von dem gesehen, was sie uns da gezeigt haben. Ich habe mich neulich auch mit FreundInnen unterhalten und die sagten, sag mal, wart ihr im Kindergarten oder in der Kinderkrippe? Und ich so, ja. Also bei denen, die kamen aber, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Teil von Deutschland die sind, die waren zum Beispiel gar nicht in der Kinderkrippe und auch erst spät im Kindergarten. Also die Eltern hatten viel länger, mussten halt irgendwie die Kinder versorgen und
auch
entertainen.
Bespaßen damit, klar.
Genau. Und ich glaube, da haben die sich dann halt, also klar, da wurde dann nicht mehr so viel auf die Inhalte, die Wert auf die Inhalte gelegt.
Ja, das stimmt. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass natürlich die Disney-Filme heute auch zumindest ein bisschen besser sind. Das sieht man ja auch an den letzten Produktionen, also schon sowas wie Frozen und Moana, da geht es ja schon gar nicht mehr um dieses, die Prinzessin muss vom Prinz gerettet werden, dieses Damsel in Distress.
Das wollte ich jetzt nämlich fragen. Ich bin nämlich in diesem neuen Game gar nicht drin. Also ich weiß, dass es Frozen gibt, habe davon aber nie was gesehen. Und Moana höre ich gerade zum allerersten Mal.
Ich glaube, auf Deutsch heißt das, glaube ich, sogar Vaiana. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Aber das sind so die letzten zwei, die Prinzessinnenfilme, die ich gesehen habe aus dem Disney-Universum. Und da geht es eben nicht mehr um diese heteronormative Paarbeziehung zwischen Prinzessin und Prinz und Prinz muss Prinzessin retten und dann gibt's eine Hochzeit und dann das alles happy ever after. Sondern, also bei Frozen geht's zum Beispiel ja um die geschwisterliche Liebe. Also Anna, die Schwester von der Protagonistin Elsa, kann nur gerettet werden, indem Elsa als ihre Schwester sich um sie kümmert und ihr ihre Liebe beweist sozusagen. Der Prinz ist sogar der Bösewicht, der spielt überhaupt keine Rolle mehr. Also da wurde das so ein bisschen aufgebrochen. Und
wer ist Olaf in diesem Kontext?
Olaf ist der zuckersüße und ein bisschen dümmliche und sehr, sehr charmante Schneemann, der zum Leben erweckt.
Von dem habe ich, den habe ich in diesem Kontext irgendwo abgespeichert.
Olaf.
Ja, gut.
Genau, Olaf ist super.
Stark.
Stiehlt auch allen die Show, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, siehst du, wie gesagt, bei mir ist nur Olaf hängen geblieben.
Genau. Und bei Vaiana zum Beispiel geht es gar nicht mehr so richtig um eine Beziehung zu einer anderen Person, sondern da geht es eigentlich viel mehr um diese Selbstfindung, dass dieses Mädchen das Gefühl hat, ihr fehlt irgendwas und begibt sich auf eine Reise, auf so eine Abenteuerreise und lernt sich selbst im Prinzip und auch ihre Vergangenheit und ihre Familiengeschichte kennen, um dann, als sie zurückkommt, das Gefühl zu haben, jetzt ist sie ganzheitlich, dadurch, dass sie mehr darüber gelernt hat und etwas wiedergefunden hat sozusagen. Also Disney macht da schon auch diese Entwicklung mit, dass es nicht mehr nur um Prinz rettet Prinzessin geht. Und genau das haben auch Malcolm Gladwell und seine ExpertInnen bemängelt und deshalb ein neues Ende für Ariel geschrieben. Und das ist unser dritter Ausschnitt, den wir uns jetzt einmal anhören.
You've all been patient, all of you. You have listened as we have taken swing after swing at the bloated pinata that is the original Little Mermaid. It's time to raise the curtain. Are you sitting comfortably? Then let's begin. We're in the story's final act. Ariel had hoped to win the heart of the handsome Prince Eric. Marrying him was the only way she could stay a human. But the prince has chosen to marry another woman, who is actually the sea witch Ursula in disguise. The soon-to-be newlyweds are on a boat. There are guests, music, dancing, all manner of merriment. And into this spectacle comes our badass Ariel. So with that, may I present The Little Mermaid 2.0, written and narrated by Britt Marling.
Ariel grabs onto a portal window. She hoists herself out of the sea, scales the side of the ship toward the deck. The final bars of Canon in D float down from above as Ariel ascends.
Do you, Prince Eric, take Ursula to have and to hold in sickness and in health for as long as you both shall live?
Ariel throws one leg over the starboard railing. The guests, enraptured by the perfection of the bride and groom, don't even notice her arrival. Eric looks deep into Ursula's eyes, hypnotized.
I do.
And do you, Ursula, take Prince Eric?
Ariel, soaking wet, wreathed in seaweed, red in the face, charges forward, leaps onto the stage, heads right for the couple to be like a charging bull. The guests gasp at this invasion. A scorned woman come to sabotage the wedding? To throw Eric's fiancé overboard? Ariel barrels forward, arms outstretched, and just when it seems like Ariel might strike Ursula, she collides with her in an embrace full of feeling. The guests' jaws drop.
God in heaven!
Ursula, shocked, disgusted, lets the mask of perfect bride slip, her true voice laced with bitterness.
Get off me, you fool!
Ursula tries to extricate herself from Ariel's arms, but Ariel holds on with a strength of heart impossible to unravel.
Ursula! You're strong!
Oh, Ariel? What are you doing?
Everyone looks on in shock at this truly bizarre scene. One woman, hugging another woman, who wriggles, squirms, fights to escape this embrace but cannot break it, and also seems to not really want to. The force of Ariel's kindness gains the power of actual magic, and the shell around Ursula's neck that holds Ariel's voice begins to glow, hum, tug away from Ursula as if possessed, and move toward Ariel.
Stop, I say!
But Ariel doesn't stop. By the heat of Ariel's love, Ursula begins to transform back into her original form. Her slender limbs morph into thick, barnacle-covered tentacles. Her wedding dress bursts at the seams to reveal her sea-slick octopus body. A woman in the audience screams shrilly.
Good God!
Disgusting. What is she?
Children cower under their seats. Grown men back away in horror. Eric stumbles and nearly falls over.
Oh, I almost married an octopus.
But Ariel doesn't stop hugging this creature, this being that everyone else is so revolted by. The force of Ariel's feeling compels her own voice out of the shell around Ursula's neck. The light of that voice slips its prison and hovers in midair a moment. The audience gasps. The priest faints. The light floats into Ariel's open mouth. And then she sings in a voice as radiant as a sun that breaks a summer storm. Eric, realizing it was, in fact, Ariel who rescued him, rushes forward to her.
Ariel? It was you! It was you all along!
Duh.
Too little, too late, Eric. And honestly, Eric was not really the point and never has been. Ariel's arms still wrap Ursula, who, in spite of herself, leans into the embrace. Ariel turns back to Ursula and says softly into her ear,
"You hurt me, but I understand why you hurt me. What do you know, you idiotic, doe-eyed teenager? I know that you were kicked out of the kingdom by my family. I know you were left in the dark part of the ocean to die alone. And I know you have suffered greatly. I know you made me and many others suffer greatly. All I have is the art of cruelty. All I have is your hate. Everyone's hate. I don't hate you, Ursula."
Ursula scoffs at this. But her eyes go wide with feeling. No one has said a kind word to Ursula in years.
"And in time, understanding you better and why you've done the things you've done, I could maybe even love you."
Ursula cries out as if bitten by those words. For a moment, in Ariel's embrace, we see Ursula as the magic of Ariel's empathy allows Ariel to see her. Ursula, at Ariel's age, 16, the age before Ursula's heart was broken, she's open, full of vigor and young magic, curious and alive like Ariel is. Had they met at this age, they might have been best friends. They might even have been lovers. The two young women regard each other a moment.
"You've taught me the power of my voice. I could actually even thank you for that."
Wow, das waren viele Emotionen.
Oder? Hat dich das aber auch so mitgenommen wie mich? Also ich weiß, dass ich ja immer sehr emotional und sehr empfindlich auf so, also halt auf diese Disney-Geschichten reagiere. Deshalb fand ich das total toll. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
Ich fand es erstmal sehr schön inszeniert. Dafür, dass sie das, ja, also gut, wahrscheinlich nicht improvisiert haben, aber ja nur diesen einen Ausschnitt umgeschrieben haben.
Es geht dann übrigens auch noch weiter. Ich wollte jetzt keine 15-Minuten-Ausschnitt hier noch mit reinpacken.
Ah, okay, aber die machen das, geht dann schon, die schreiben es nochmal richtig zu
Ende. Genau, also es geht dann nochmal zu Ende und direkt nach dem Ende von unserem Ausschnitt geht es noch darum, dass Ursula als junge Meerhexe aus dem Unterwasserkönigreich verbannt wurde, weil sie eben Magie benutzt hat und König Triton das nicht leiden konnte, dass außer ihm noch jemand magische Kräfte hat. Und so stellt sich natürlich mal wieder heraus, dass König Triton als patriarchaler Herrscher so ein bisschen Grund dafür ist, dass das alles den Bach runterging und dass er der Ursprung des Übels ist.
Ein Arschloch vom Herrn, ey.
So könnte man das auch sagen. Und am Ende geht es zum Glück nicht um diese Beziehung zwischen Prinz Erik und Ariel, die nicht heiraten werden, die nicht zusammenkommen werden, sondern darum, dass sozusagen Ariel und Ursula sich gegenseitig viel besser verstehen und sozusagen durch ihre Zuneigung und Liebe beide empowered werden und dann gemeinsam zurück in den Ozean kehren.
Und diese Empathie spielt da auch viel eine Rolle, sich eben gegenseitig verstehen und empowern.
Und das fand ich ein total schönes Ende und total zeitgemäß und ja, ich hätte nichts dagegen, wenn das so vielleicht auch nochmal animiert werden würde.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen.
Genau.
Ja, cool. Und coole Aufarbeitung von so Kindheitserinnerungen und Filmen. Würdest du deinen Kindern dennoch Ariel oder generell eben so alte Disney-Filme, mit denen du aufgewachsen bist, die bei dir ja so viel auslösen, würdest du denen dennoch die vorspielen? Mit dem Wissen, dass natürlich alles politisch komplett nicht korrekt ist. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht?
Ja, habe ich natürlich schon viel drüber nachgedacht, weil ich mich ja eben auch akademisch viel damit auseinandergesetzt habe. Ich würde es auf jeden Fall machen, einfach nur, weil ich die Filme auch so sehr liebe und weil die eben für mich so einen großen Stellenwert einnehmen. Ich glaube, ich würde die Filme tendenziell ein bisschen später mit denen anschauen, damit ich sozusagen Kontext geben kann. Also ja, natürlich werde ich mich jetzt nicht mit meinen hypothetischen Zukunftskindern hinsetzen und sagen, so passt mal auf, Kind 1 und Kind 2 und
Frank und Olaf,
ihr beiden. So und so sieht es aus.
Junge und Mädchen, kannst du dir aussuchen, wen du wie nennst?
Ich beide Frank und Olaf einfach.
eins nennst du Frank Olaf und das andere Olaf Frank.
Absolut, das wird genauso sein. Und oh, genau, geil, ich würde mich natürlich jetzt nicht hinsetzen und sagen, passt mal auf, das ist falsch daran und das ist problematisch und deshalb finde ich das eigentlich kacke, sondern einfach, dass man so ein bisschen Kontext geben kann und sozusagen dieses, ja, Kinderfilme schauen betreut, das klingt direkt so ein bisschen versteift, aber ich möchte, glaube ich, einfach nicht, dass meine Kinder mit diesen Narrativen aufwachsen und glauben, dass es so kommen muss und dass das so passiert. Ich meine, aus mir ist auch was geworden und ich habe die ganzen Filme geguckt und ich habe auch kein komplett verklärtes Bild von, wie Beziehungen abzulaufen
aber
haben.
Also hätte auch alles in eine ganz andere Richtung gehen
hätte,
können.
Hätte, genau. Aber bei mir ist es ja zum Glück gerade so nochmal gut gegangen.
Gerade nochmal so die Kurve gekriegt, aber ich meine, ist halt auch erst seit einem Jahr besser geworden, ja, seitdem du hier bist. Vorher,
muss man ja auch
bist
dazu
angekommen,
sagen.
Da waren, also da, wir mussten halt auch Aufbauarbeit
absolut,
leisten.
Absolut, ja, das war auf jeden Fall wie ein Retreat, da wurde sich sehr, sehr gut um mich gekümmert.
Gern geschehen.
Deshalb ja, ich würde das auf jeden Fall meinen hypothetischen Kindern zeigen, aber eben mit so ein bisschen, wie sagt man denn, mit so ein bisschen Einbettung in, was ich darüber weiß und wie sich auch meine Weltsicht sozusagen ja davon abgrenzt, ja.
Okay.
Aber für alle anderen, die schon in einem Alter sind, wo man vielleicht ein bisschen besser reflektieren kann als Kleinkinder, finde ich eben diese drei Folgen von Revisionist History total super, um also A, so einen Disney-Film nochmal von der anderen Seite zu betrachten, aber auch grundlegend so ein bisschen das Gespür dafür zu bekommen, warum es eben so spannend sein kann, sich nochmal Dingen zu widmen, die man vielleicht selbst schon in irgendwelche Schubladen gepackt hat.
Ja, und tatsächlich ja, genau, diese Schubladen eben nochmal aufmachen und nochmal ausmisten und da mal feucht durchfeudeln.
Genau so.
Und also ich meine, klar sind jetzt nicht alle unsere Vorstellungen von Beziehungen und Zusammenleben auf Disney-Filme zurückzuführen, aber naja, halt.
Manche vielleicht schon.
So eine Spurensuche, da wurde vielleicht so ein Grundstein gelegt.
Absolut, das
ist
denke
ja auch
ich
nicht
auch
so verkehrt. Also ich habe jetzt Bock, das zu gucken. Also ich möchte jetzt meine zukünftigen Beziehungen versauen. Die davor, die liefen super.
Ab jetzt
war
geht's.
Hatte ich ja nicht mehr so in Erinnerung. Gut, die nächsten jetzt, wahrscheinlich blöd, aber
auch jetzt schon mal, dann entschuldige ich mich schon mal im Voraus sozusagen, vorsorglich.
Ja, okay, danke. Ja, hier wurden heute einige Traumata ausgelöst,
oh nein,
aber auch verarbeitet. Es war ein Erfolg auf ganzer Linie, würde ich sagen.
Schön.
Vielen Dank für diese sehr erfolgreiche Vorstellung. Wie fühlst du dich?
Ja, vielen Dank, dass ich hier so viel Platz dafür bekommen habe.
Sehr gerne.
Weil,
wie fühlst du dich?
Gut. Das Thema ist mir irgendwie wichtig und ich habe mich eben schon so viel damit beschäftigt. Deshalb war mir das ein kleines bisschen ein Anliegen. Aber grundlegend freue ich mich ja jedes Mal, wenn ich mit dir darüber sprechen kann.
Und auch ein bisschen erschöpft, oder? Ist man nicht komplett erschöpft nach so einer Folge gehört?
Ich habe hier noch.
Also ich bin jetzt gerade nur so mittelerschöpft, weil ich habe ja heute hier nicht so viel gemacht. Aber hinlegen würde ich mich trotzdem gern.
Du, ich habe noch ein Stück Kuchen übrig. Das werde ich jetzt direkt als Belohnung sozusagen mir einverleiben.
Ja.
Ja, und dann?
Ihr habt noch so ein paar Gemüsesticks.
Ja, komm, also, wem willst du jetzt verkaufen, dass Gemüsesticks gleichwertig sind mit meinem frischen, saftigen Zucchini-Schokokuchen?
Oh, geil, ey. Mhm. Will ich auch schon seit Wochen machen. Die Zucchini liegen da schon rum.
Warten drauf, geraspelt zu werden.
Ja, die haben so Bock, mal richtig schön über die Reibe geschubst zu werden. Komme ich nicht zu. Aber diese Gemüsesticks, die sind dennoch köstlich. Also es würde dein Snackbedürfnis zumindest stillen. Das sind, also ich meine jetzt mit Gemüsesticks nicht, ich habe eine Möhre geschnitten, sondern das sind so eine gekauften, irgendwie so getrocknet, zusammengerollt irgendwas.
Geil. Ja, ich weiß, ich liebe die ja auch.
Eine Güte, sind die köstlich. Mhm.
Ja.
Habe ich gleich richtig viele Verpackungen, also, nur Packungen, nicht Verpackungen.
Einfach nur die leeren Verpackungen gekauft.
Ja. Habe ich gleich richtig viele gekauft, ohne die zu kosten, weil ich mir schon gedacht habe, Leute, das die ist sind's. Was, das macht mich glücklich.
Wie lange noch, bis wir endlich unseren Snack-Podcast starten?
Du meinst Snacks, Snacks, Snacks?
Es ist einfach an der Zeit. Ich glaube, Menschen sind bereit dafür.
Da wird dann viel geknuspert natürlich und geraschelt und geraspelt.
Ja, viel ASMR. Mhm.
Menschen mögen, wenn das raschelt und raspelt und knuspert und knackt.
Ja, super. Ich finde, wir machen uns das
Wobei dran. Meine Schwester, die hasst sowas. Meine Schwester hat mir auch früher verboten, und bis heute eigentlich, in ihrer Gegenwart Mohrrüben oder Äpfel zu essen. Weil sie sagt, ich kaue zu laut.
Weil das auch so ganz, du kannst ja auch solche Dinge nicht leise kauen, die knacken und knuspern
dann,
ja immer.
Und dann, wenn du es nämlich leise probierst, dann kaut man halt einfach nur leise, das Geräusch kommt dann halt nur langsamer, aber nicht weniger intensiv und dann guckt sie mich an mit einem Blick.
Da
habe ich Angst, dass sie mir die Möhre irgendwie rückwärts irgendwo anders reinschiebt.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Das ist ein Problem zwischen uns beiden. Ich liebe die ohne Ende, aber zwischen uns stehen ein Bund Möhren und 2 Kilo Äpfel.
Und Kohlrabi nicht zu vergessen, das ist auch immer schön.
Oh ja, Kohlrabi auch, funktioniert auch gar nicht.
Für mehr Snack-Content folgen Sie.
Unserem Podcast Snacks, Snacks, Snacks.
Ungefähr so.
Ja.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Auf Wiederhören.